Stuttgart kann statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Leveling auf der linken Seite, 20 Meter vor dem Tor, mal gut durchgespielt. Mittelstädt mit der Flanke in die Mitte. Da ist die Kopfballchance und da ist das Tor für den VfB. 1:0.
Eins zu null stand es nach 7 Minuten für den VfB Stuttgart. Und dieser Moment, den wir gerade gehört haben, im Live-Kommentar von Daniel Hauch von der 977, der war halt nicht das letzte Wort an diesem Dienstagabend in Bad Cannstatt, denn das Spiel des VfB in der Champions League endete 1:1 gegen Sparta Prag und unter anderem darüber sprechen wir natürlich auch nicht nur. Wir haben die Youth League mit drin, wir haben die große Vorschau auf das Spiel gegen die TSG Hoffenheim am kommenden Sonntag und ich führe immer noch sehr, sehr ungerne Selbstgespräche und deswegen habe ich zwei Gäste hier, der Felix.
Grüße.
Von dem wir übrigens schon mitbekommen haben, dass er ins Bild reingenommen werden wird in den nächsten Wochen.
Also die Leute draußen. Stimmt, da kam sogar ein Kommentar. Ja. Aber ich bin unschuldig, ich habe das nicht geschrieben.
Ja, ist aber nur eine Frage der Zeit. Und mit dabei ist auch noch unser David Scheu aus der Sportredaktion. David, grüß dich.
Hallo Christian, grüß dich.
Ja, 1:1. Was machen wir damit? Was sind eure Eindrücke? Wollen wir erst auf das Atmosphärische eingehen, Felix?
Ja, war brutal. Ich habe ja das große Glück, eine Dauerkarte zu haben seit ein paar Jahren generell, aber auch seit ein paar Jahren in der Kurve. Dadurch auch die Champions League Dauerkarte in der Kurve, hatte auch so eine schöne schönes weißes Blatt, Fahne vor mir quasi, die ich hochheben durfte während der Choreo. Und die war allein schon imposant, zurück in Europa, dann natürlich auf den Tag gejährt, wir haben es ja auch schon angesprochen, das Man-U-Spiel mit diesem berühmten Torjubel, die Hand nach oben, quasi Zeigefinger raus, Klepp, Kurani und Co. Also das war schon stimmungsmäßig brutal, gerade am Anfang, gerade rund ums Tor, auch am Ende nochmal gefühlt 15, 20 Minuten am Stück VfB Allee oder 1893, natürlich leider nicht zum Tor gebrüllt am Ende des Tages, aber die Versuche waren laut hörbar. Das muss ich auch immer wieder sagen, die Mitmachquote wird immer besser. Ich glaube, bis auf die Haupttribüne stand das gesamte Stadion quasi 90 Minuten. Auch der Prager Ostblock ist zu loben, fand ich sehr, sehr stark. Auch eine kleine Choreo, auch da Mitmachquote top gewesen. Also war ein richtig, richtig geiler Abend.
David, wir haben so, ich glaube, zwischen 18:40 und 18:45 waren wir beide sehr viel mit dem Handy in der Hand auf der Medientribüne, weil da echt schon viel abgegangen ist. Das sah auch von da oben richtig geil aus.
Haben viel nach links geschaut, zur Cannstatter Kurve rüber, das ist richtig, da Felix hat die Choreo angesprochen. Was ich auffällig fand, auch schon angesprochen worden, dass relativ viele das ganze Spiel über gestanden sind und das ist so ein Indikator für ein besonderes Spiel. Ich kann mich daran erinnern, dass es in der Relegation, glaube ich, so war auf jeden Fall, dass es im Pokalhalbfinale vor anderthalb Jahren gegen Frankfurt so war. Und ich habe immer wieder auf die Gegengerade rüber geschaut und vor allem im Unterrang ist es so gewesen, dass eigentlich das ganze Spiel, links und rechts zumindest, an den Rändern die Leute komplett gestanden sind. Irgendwann mal in der 30. kam dann, steht auf, wenn der Schwaben sei, da mussten gar nicht mehr so viele hinstehen.
Ja, das stimmt.
Und das war dann schon, du hast gespürt, es gab so eine Sehnsucht nach 14,5 Jahren ohne Champions League in dem Stadion. War eine schöne Atmosphäre, ja.
Und dann der Torjubel in der 7. Minute, wir haben es gerade am Anfang kurz eingespielt gehört, das war auch im Stadion echt eine brutale Lautstärke. Um jetzt aber mal den Schwenk gerade zu nutzen, um auf Sportliche einzugehen. Die Anfangsphase, obwohl der VfB wieder mal sehr früh in Führung gegangen ist, war nicht so, wie man sich das, glaube ich, auf VfB-Seite vorgestellt hat. Da waren schon die einen oder anderen Schnitzer drin und auch Sparta Prag war ziemlich mutig unterwegs am Anfang, ne?
Ich fand die richtig gut, Prag. Also VfB natürlich, hat Sebastian Hoeneß auch gesagt, ist ausbaufähig gewesen. Eigentlich die komplette erste Hälfte. Du hattest in den ersten 10 Minuten 1-2 wirklich gefährliche, brandgefährliche Ballverluste. Da kann es dann schon, bevor es 1-0 steht, 0-1 stehen, wenn es Prag ein bisschen besser ausspielt. Und danach hatten sie echt Probleme bis zur Halbzeit mit der Körperlichkeit vom Gegner. Die sind echt, da gab es nichts zu lachen im Zweikampf, sehr robust gewesen. Und dann hatten sie einfach noch zwei Trainer dabei, die auch wirklich gut kicken können. Du kannst den Freistoß exemplarisch nennen zu 1:1. Das ist ein Traumtor. Und das ist ein richtig unangenehmer Gegner gewesen. Und unterm Strich ist das Unentschieden für mich in Ordnung.
Ich fand, man hat zwei völlig unterschiedliche Hälften gesehen. Ich meine auch, dass man beim VfB durchaus ein bisschen überrumpelt war, ob der Tatsache, wie Sparta Prag da rangegangen ist. Du hast es gerade angesprochen, David, das Tor, ein Traumtor von Kaan Kairinen. Also
die Bilder dazu sind grandios und Übel ja. Ist eigentlich fast noch dran. Der hat quasi seine Hand im Kreuzeck und hat trotzdem keine Chance, den zu halten. Also das war brutal.
Und zusätzlich dazu gab es nochmal zweimal Aluminium. Und das war schon so, dass der VfB in der einen oder anderen Szene Glück hatte. Und gerade das 1-1 fällt in der Phase, wo der VfB vermeintlich das Ding einigermaßen unter Kontrolle hatte. Und dann ging es im zweiten Durchgang weiter und da wiederum war es ein komplett anderes Spiel. Also ich habe in unserem YouTube-Video gesagt, das sah phasenweise aus wie Eishockey. Ich bin tatsächlich angetan von Sparta Prag. Ich weiß, dass es für viele da draußen ziemlich unsexy aussieht, wenn sich eine Mannschaft so hinten reinstellt. Aber wenn das halt dein Plan ist für den zweiten Durchgang und du die Räume so zustellst und der VfB halt wiederum diese Räume nicht findet, ein bisschen Zielstrebigkeit vermissen lässt und dann eben sich nicht die ganz klaren Chancen rausspielt, dann kannst du eben in der Champions League so auswärts einen Punkt mitnehmen.
Ja, das war auch okay. Also nach der ersten Halbzeit war man fast ein bisschen glücklich, dass der VfB dann 1-1 rausgelaufen ist. Da war Prag schon ein bisschen näher dran. Du hast die Pfosten-Lattentreffer angesprochen. Und zweite war es wirklich, das haben wir nach in den Daten auch, das war halt ein absolutes Angelaufe, ein Angerenne, aber halt nie irgendwas wirklich Klares. Ich habe nur so ein Ding vom Stiller im Kopf, was am Ende leider mehr eine Rückgabe war als ein Abschluss. Ein Rieder aus der Distanz und viel mehr war da, glaube ich, in Halbzeit 2 nicht. Von Prag war halt absolut nichts, ne? Aber wir haben ihren Punkt so mitgenommen. Und über 90 kommt da jetzt am Ende des Tages auch keine riesengroßen X-Goals-Werte her, wo man sagt, boah, war das unverdient. Also es war ärgerlich, weil du kannst da, wenn du Glück hast, vielleicht irgendwann bringst du nochmal durch, in der Nachspielzeit vielleicht nochmal, aber das hatten sie nicht. Und vom Gefühl her, so ein klassisches Spiel von, die hätten 120 spielen können, das fällt wohl nicht mehr rein, weil Prag zu gut war hinten drin. Die Räume waren sie nicht clever genug, nicht konzentriert genug, um da diese Lösungen zu finden.
Du hast es auch hinterher bei den Aussagen von den Spielern und vom Trainer gehört. Ist gerade ein Thema, wie du im letzten Drittel Durchschlagskraft entwickelst. Da sind sie gerade dran. War ja auch schon in Wolfsburg so ein sehr dominanter Auftritt, viel Ballbesitz, aber so die wirklichen Chancen im Minutentag, diese Zielstrebigkeit, dieses Durchzocken. Das ist gerade was, woran sie arbeiten wollen, müssen, werden. Und Felix, du hast es angesprochen, die Chancen sind halt entstanden aus Ballverlust von Prag in der 50. und dann Rieder zweiter Ball oder Ballgewinn schneller in der 88. Aber so das Rauskombinieren, das ist was, haben die Spieler auch selber gesagt. Ist gerade ein Thema.
Haben die Spieler gesagt und hat auch Sebastian Hoeneß gesagt. Und den hören wir jetzt mal bei der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Sparta Prag.
Ja, mit der ersten Halbzeit fange ich mal von hinten an, was die erste Halbzeit angeht, waren wir nicht zufrieden. Wohl wissend, dass der Gegner genauso aufgetreten ist, wie wir es erwartet haben. Also in puncto Schärfe, in puncto Intensität. Gut organisiert, gute Pressing-Auslöser, haben uns da das Leben schwer gemacht und trotzdem hat bei uns ein Tick gefehlt, ein Tick an Schärfe, Nachrücken, wenn wir nach vorne spielen, Gegenpressing. Eigentlich all das, was ich dann in der zweiten Halbzeit gesehen habe. Schade, weil wir gehen früh in Führung, haben da es nicht geschafft, den Schwung dann mitzunehmen, um einfach mehr Druck zu entwickeln. Wir hatten unsere Momente, aber auch der Gegner hatte seine Momente, das müssen wir fairerweise zugestehen. Das war in der zweiten Halbzeit anders. Ich glaube, da war es dann ein Spiel auf ein Tor, bis auf eine Situation, wo wir zumindest beim ersten den Alex hält. Ich glaube, der zweite wäre abseits gewesen, diese Doppelaktion, da haben wir Glück. Ansonsten war nicht mehr viel in unserer Hälfte, in unserem Strafraum, nur noch eigentlich im gegnerischen Strafraum. Und da haben wir ausreichend kreiert, natürlich nicht die, sagen wir mal, Fülle an klaren Chancen, die wir teilweise auch schon zu Hause kreiert haben und trotzdem genug, um dieses eine wichtige Tor zu machen. Wir haben nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen und trotzdem haben wir mit der Haltung und Intensität gespielt, wie du diese Spiele spielen musst. Und ich sag mal, häufig wird das dann auch belohnt mit dem Tor, das du machst. Das war heute nicht der Fall. Das tut uns weh. Darüber sind wir auch enttäuscht, ohne Frage. Wir haben uns natürlich vorgenommen, hier heute das Spiel auch zu gewinnen. Und trotzdem müssen wir es jetzt so akzeptieren, wie es gelaufen ist und insbesondere daran arbeiten, insbesondere im Spiel im letzten Drittel. Es war wieder eine Mannschaft, die sehr, sehr tief verteidigt hat, mit sehr, sehr vielen Spielern in der eigenen Box, an der eigenen Box. Das ist nicht so einfach. Und trotzdem kann es gut sein, dass wir das wieder sehen, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League, und deswegen müssen wir daran arbeiten. Dankeschön.
Ja, man hört so ein bisschen raus, ne? dass dann die Enttäuschung da ist, ob das Endergebnis ist, und dass aber trotzdem auch wieder klar ist, was die Themen sind, an denen man zu arbeiten hat. Ich muss an der Stelle unseren WhatsApp-Chat aufmachen, weil Sportsfreund Philipp Meisel hat sich aus dem Urlaub gemeldet und gesagt, genau das kannst du bitte so vorlesen. Und das mache ich jetzt an der Stelle. Um solche Spiele zu gewinnen, braucht man halt mehr Varianz im Aufbau und Schlüsselspieler, die an ihr Top-Level kommen. Und das war gegen Sparta Prag, Stichwort Karasor, Demirovic, Undav, Leveling, beides nicht gegeben. Fun Fact, sagt Philipp Meisel, wechselt Sebastian Hoeneß Rieder 10 Minuten früher ein, gewinnen sie es. Fun Fact 2, der VfB wird mit Siegen gegen Bern, Bratislava und 2 Remis gegen Belgrad und Paris dennoch weiterkommen. Könnt ihr genauso im Podcast einbauen. In diesem Sinne, viele Grüße in den Urlaub. Was macht man damit?
Ja, das könnte klappen, könnte knapp werden mit diesen, wie viele 8 Punkte hat er da noch?
Ja, ich meine, wir werden uns nachher im weiteren Teil auch noch mit den Rechenspielen beschäftigen und vor allem mit dem, was sportlich auf den VfB noch wartet. Aber vor allem das mit Blick aufs, sage ich mal, Personal, was auf dem Platz war. Ich hatte auch den Eindruck, dass mit Fabian Rieder, da gebe ich ihm recht, ein bisschen mehr Schwung reinkam. Ich fand auch sogar, dass Chris Führig mit Abstrichen versucht hat, da was zu machen. Ich hatte sogar dir, David, auf der Tribüne gesagt, wenn es einer noch macht, dann der Führig an dem Abend. Aber irgendwie hast du halt gemerkt, da ist kein Durchkommen. Und da ist es wirklich so, zum Fußball gehören einfach 2 Mannschaften dazu. Und wir haben es jetzt auch gesagt, ich bleib dabei, das ist Champions League. Und du siehst halt einfach, da kommt eine Mannschaft wie Sparta Prag, die ist homogen, die ist eine Einheit, die weiß genau, was sie zu tun hat. Die hat tatsächlich 2 Matchpläne gehabt, nämlich einen für die erste Hälfte und einen für die zweite. Und das ist aufgegangen. Und das ist genau das, womit du dich dann auseinandersetzen musst. Und dann sind dann vielleicht Spieler, wie jetzt gerade genannt, vielleicht Demirovic, vielleicht Stiller, die dann einfach nochmal ein Level mehr gehen müssen, als wenn du halt gegen eine durchschnittliche Bundesligamannschaft spielst. Das ist Königsklasse.
Ja, das ist auch so ein Satz, den ich mir mantraartig gefühlt in den Kopf rufen musste seit dem Abpfiff. Das ist Champions League, das ist Champions League, weil ich schon so ein bisschen natürlich aus dem Feeling, aus dem Stadion so ein bisschen, ja, geärgert war oder genervt war, von wegen, ach komm, das 2-1 noch und das wäre ein geiler Abend gewesen. Es ist trotzdem halt ein Punkt in der Champions League. Und das muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen oder so ein bisschen Appell an mich selber wahrscheinlich, ein bisschen aufpassen, wo die Messlatte mittlerweile hingelegt wird. Weil das war gestern trotzdem auch kein schlechtes Champions League-Spiel. Die haben einen Punkt geholt gegen Prag, die machen das halt clever. VfB hat vielleicht gerade 1-2 ärgerliche Spiele mehr in der Saison als letzte Saison. Wir hatten Mainz, was ärgerlich war. Selbst Madrid auswärts war in irgendeiner Form ärgerlich. Wolfsburg war ärgerlich. Das passiert halt, aber es war trotzdem eine gute Leistung. Und sie haben einen Champions League-Punkt geholt, den ersten seit 14 Jahren. Das ist völlig in Ordnung.
Wie siehst du es, David? Ist es vielleicht mit Blick auf das, was der VfB bisher gezeigt hat, so ist ein oder andere Unentschieden zu viel bisher in der Saison? Jammern auf hohem Niveau oder wie siehst du es?
Ja, aber du musst ja auch sehen, sie haben nicht verloren, sie waren dran am Sieg. Also das ist jetzt wirklich, wenn man mal einen Schritt zurückgeht und das aus einer größeren Perspektive betrachtet, sie haben jetzt einen Punkt in der Champions League geholt gegen den tschechischen Meister. Da muss man sich nicht für schämen. Wirklich nicht.
Dann, glaube ich, haben wir noch einen, der mit Zahlen belegen kann, warum das Spiel 1-1 ausgegangen ist oder auch nicht. Hier kommt Felix.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen angekündigt. Die Statistiken sind natürlich auch auf der VfB-Seite, logischerweise. Auch da die Überlast der zweiten Halbzeit hat sich gezeigt. Aber am Ende des Tages schreit auch das nicht 100% nach Pflichtsieg oder nach unverdienten Unschieden. 69-31% Ballbesitz waren es am Ende des Tages. Spezifisch in der zweiten Halbzeit waren es 86-14%. Das ist schon ziemlicher Wahnsinn. Aber auch das wieder Halbzeit 2, also spezifisch zweiter Durchgang, ist halt auch nur 1,1-0,37 Expected Goals. Da ist halt nichts, was irgendwie schreit, die hätten hier ein Tor schießen müssen. Auf Teufel komm raus. Am Ende waren es 1,71-1 Expected Goals. Ist auch in Ordnung, dass dann so ein Spiel 1-1 ausgeht. 10-3 Torschüsse, 27-14 Abschlüsse gesamt. Weil es ist immer das Nette bei diesen UEFA-Daten, die machen einen richtig großen Aufschlag. 84-22 Angriffe listet die UEFA, auch verrückter Werk. 10-0 Ecken. Auch das ist brutal hoch. Letzte Saison hatte ich im gesamten Bundesliga-Verlauf nicht einmal 10 Ecken hier reingesprochen ins Mikrofon.
Übrigens, die Null-Ecken bei Sparta, die hatten zwar keine Ecke, aber dafür hatten sie gefühlt 5-6 Speerwerfer-Einwürfe, ja, von Höhe, Strafraumkante. Das war schon auch echt spektakulär. Ja.
und wie immer stark in der Passquote. Klar, wenn du halt viel den Ball hast, auch hinten ein bisschen hin und her schiebst, ist vielleicht ein bisschen höher als sonst, aber 91% Passquote beim VfB, 68% bei Sparta Prag. Und auch das ist natürlich aberwitzig, die Statistik, 620 zu 141 gelungenen Pässen. Das ist halt ein komplett verrückter Unterschied. 1 Kilometer mehr gelaufen, der VfB, also da waren sie recht oben auf, weil Sparta hat halt einfach auch Aufwand betrieben, da defensiv. Wie gesagt, das reiht sich nicht ein in ein Spiel, wo man sagt, das hätten die gewinnen müssen. Natürlich waren sie ein bisschen überlegen, auch statistisch überlegen. Und was auch mir so ein bisschen, deswegen ist das Mantra Champions League und sowas, ich glaube, das Einzige, was mich vor allem mit dem Blick, den wir auch gleich noch haben werden, ein bisschen stört an dem Spiel oder an dem 1:1, ist halt, dass ich ein bisschen die Furcht habe vielleicht, dass das am Ende 2 Punkte sind, die dir vielleicht fürs Weiterkommen fehlen. Weil es sind halt gerade diese Spiele zu Hause Prag, zu Hause Bern, auswärts Bratislava, auswärts Belgrad. Lass da irgendwo mal in irgendeinem Hexenkessel ja Punkte lassen, vielleicht sogar alle 3 Punkte lassen. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, auch wenn ich gleichzeitig sagen würde, dass der VfB den schwersten schon hatte mit Madrid logischerweise und gegen keinen der Mannschaften, selbst bei Juventus, nicht völlig der Underdog ist.
Hot Take. Real war der schwerste Gegner.
Ja, auf dem Blatt.
Aber auf dem Blatt. Ich bin echt gespannt, was da vor allem der italienische Doppelpack, der da im Oktober kommt, Oktober, Anfang November, das wird sehr spannend. David, was bleibt von dem Spiel am Ende, wenn wir so zurückblicken? Ich glaube, trotz des Unentschiedens ein unvergesslicher Abend für viele Fans und vielleicht auch für den VfB so dieses, jetzt ist man endgültig drin. Du hast jetzt einmal dieses Highlight Madrid gehabt, du hast jetzt auch dieses Highlight Heimspiel gehabt. Ich habe den Eindruck auch gehabt, dass die Mannschaft in den ersten 10, 15 Minuten auch ein bisschen beeindruckt war, ob der ganzen Situation, Hymne, Hexenkessel, Stuttgart und so weiter. Ist der VfB jetzt einfach angekommen in der Champions League und kann jetzt irgendwann mal, sage ich mal, in den Normalmodus schalten vielleicht?
Du hattest jetzt 2 sehr unterschiedliche Spiele in der Champions League, was den Gegner betrifft, heimauswärts, und warst in beiden Spielen über weite Strecken, ich glaube, das kann man sagen, mindestens auf Augenhöhe. Jetzt ist natürlich ein Punkt, da wäre mehr gegangen, wenn insgesamt 6 auf dem Tablett liegen. Aber wie du gesagt hast, wenn man sich die Spiele anguckt und nicht nur das Ergebnis, dann ist der VfB in der Champions League angekommen.
Dann gehen wir kurz in die Pause. Und holen dann die Rechenschieber raus.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
So. Wir haben es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Wir nutzen diesen Mittelpart heute nach dem 1:1 gegen Sparta Prag, um so ein bisschen auf diesen neuen Modus zu schauen und darauf, was dir denn sozusagen, was du brauchst, um die nächste Runde zu erreichen. David, du hast dich heute am Mittwochvormittag mal dezidiert damit auseinandergesetzt und du bist genauso ein Connoisseur für Lostöpfe, Rechenspiele und so weiter, Konstellationen wie ich. Schieß mal los, was ist rausgekommen?
Ja, da haben wir beide eine Schwäche dafür.
Voll.
Ja. Also es ist ja so, glaube ich, bekannt, 36 Mannschaften machen mit in der Champions League und 24 kommen weiter. Also dann hast du 2 Drittel, die weiterkommen und 1 Drittel, die rausfliegen. Und jetzt ist dann halt die entscheidende oder interessante Frage, wie viele Punkte brauchst du, dass du nicht zu diesem letzten Drittel gehörst, also dass du mindestens 24. wirst und nicht 25 oder schlechter und dann auch raus bist. Und in die Vergangenheit kann man schlecht schauen, weil es den Modus erst seit dieser Saison gibt. Und ich habe dann mal versucht, du kannst mit der Bundesliga ein bisschen Quervergleich machen und dann die Punkte ausrechnen. Das letzte Drittel in der Bundesliga, also was in der Champions League ausscheiden bedeuten würde, ist Platz 13 abwärts. Also reden wir von Platz 12 in der Bundesliga, das wäre der Platz, der in der Champions League der 24. ist, der das Weiterkommen sichert. Und dann habe ich mal geguckt, wie viele Punkte hatten denn so die Mannschaften die letzten Jahre, die 12. geworden sind. Und da ist es immer so um die 40 rum gewesen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber im Schnitt kommst du dann so bei 39, irgendwas raus, was der Tabellenzwölfte in der Bundesliga hatte. Und das wiederum sind dann 1,2 Punkte pro Spiel. Und das ist die Zahl, mit der wir dann tatsächlich jetzt arbeiten können oder würden.
Das heißt, der VfB bewegt sich noch unterm Schnitt, liegt gerade bei 0,5.
So ist es.
Boah, ich hab, Mathe war nicht mein Ding,
Mathematik.
Aber so weit geht's noch. Das heißt, okay, da muss noch was passieren. Und hochgerechnet darauf, dass man 8 Spiele hat, heißt, du nimmst 1,2 mal.
Genau.
Okay.
Und dann kommst du irgendwie bei 9,5 raus. Das heißt, 9 Punkte könnten reichen. Kommt vielleicht ein bisschen aufs Torverhältnis dann an. 10 sollten auf jeden Fall reichen, wenn jetzt nicht ganz verrückte Sachen passieren. Und ja, jetzt kann man beim VfB ja rechnen. Einen haben sie, zu 10 würden 9 fehlen, sind 3 Siege. Mit 3 Siegen wärst du ziemlich sicher weiter.
Und da sind wir, Felix, beim, ich sag's jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal schon Restprogramm. Es sind halt noch 6 Spiele. Gut, in der Bundesliga, wenn du 28 Spiele hast.
Die eigentliche Champions-League-Gruppenphase fängt jetzt an.
So sieht's aus. Und ich finde, auch wenn man sich die Ergebnisse der Champions League bisher anschaut, auch da, ohne jetzt jemandem zu nahe zu treten und bei allem Respekt, aber ich glaube, rein sportlich hat es der VfB ganz gut erwischt mit den Gegnern, die er bekommen hat. Gerade die 3 Bs sind, glaube ich, die, auf die man sich fokussieren kann, wenn es darum geht, Punkte zu holen. Also Bern, Bratislava, Belgrad. Ne? Das sind so die Dinge, die haben bisher auch nicht wirklich viel gezeigt und haben sogar teilweise auch schon ein horrendes Torverhältnis.
Celtic zum Beispiel, schon 2 Spiele, jetzt glaube insgesamt 11 Gegentore kassiert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auch nett natürlich, wir sagen vor dem Spiel, ey, Sparta schlägt Salzburg 3-0 zu Hause, das ist schon ordentlich. Dann kriegt Salzburg zu Hause, glaube ich, 4 gegen Stade Brest, 0-4. Auch die Champions League Neukömmling ist auch ziemlich überraschend.
Celtic übrigens kriegt von Dortmund 1-7 auf den Deckel, schlägt aber selbst Slovan Bratislava zu Hause 5-1, glaube ich, oder sehr, sehr hoch zumindest. Also
da war es andersrum.
Teilweise auch verrückte Ergebnisse, ne?
Ja. Also. Und dazu halt auch noch Belgrad, also wenn wir auf unsere Gegner gucken, Belgrad hat auch hoch verloren, Young Boys Bern bei Barcelona hoch verloren. Das waren natürlich alles auch keine einfachen Gegner, ne? Aber Thema Torverhältnis, Thema sich schlagen bei solchen Teams, der VfB holt fast einen Punkt in Madrid, kann man, glaube ich, schon durchaus positiv sein.
Gerade angesprochen, bei Punktgleichheit zählt es Torverhältnis, ne? Das habe ich auch irgendwo gelesen. Ne?
Genau, der direkte Vergleich geht ja nicht, weil jeder andere Gegner irgendwie hat und ein individuelles Programm. Zum Restprogramm noch, ich würde das Paris-Spiel nicht abschenken.
Nee. Ja.
Ist klar, großer Gegner, Favorit und so, aber Heimspiel und Paris ist immer mal für einen launischen Auftritt gut und es ist der letzte Spieltag, die könnten schon durch sein da. Also du weißt es nicht oder zumindest unter den ersten 24, ob sie unter den ersten 8 da schon sicher sind, das ist offen, dass du dann direkt im Achtelfinale bist. Aber es gibt schon noch Möglichkeiten, da in den letzten 6 Spielen Punkte zu holen für den VfB.
Ich habe auch tatsächlich ein bisschen mehr Respekt vor zu Hause Atalanta als vor zu Hause gegen PSG tatsächlich. Mhm. Und jetzt für Spieltag hast du auch angesprochen, ist ja auch total verrückt, wenn dann alle Spiele parallel laufen. Das wird ja auch kompletter Wahnsinn.
Ich bin echt gespannt auf diesen italienischen Doppelpack, weil wenn man auch so an den Europapokal denkt, dann sagt man immer, die Italiener sind die cleversten, so die ausgebufftesten. Und wir haben auch alle gesehen, wie Atalanta, du hast gerade angesprochen, wie Atalanta im Europa-League-Finale gegen Leverkusen gewonnen hat. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass auch da der VfB sich durchaus messen kann. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, der VfB wird auf keinen Fall beide Spiele verlieren. Ich bin mir sicher, der VfB wird da auch punkten, zumindest in einem der beiden Spiele. Ich bin auch noch nicht ganz klar, welches das Einfachere ist, auf Juve auswärts oder Atalanta daheim. Aber auch aufgrund der Tatsache, was wir vorher angesprochen haben, der VfB hat jetzt alles mal erlebt in dem Sinne. Ja, beide Extreme. Du hast jetzt in Bernabeu gespielt. So, jetzt gehst du zu Juventus. Du weißt schon ungefähr, was dich da erwartet, ja? Auch wenn es taktisch was anderes ist. Du hast jetzt zu Hause, das erste Spiel zu Hause seit über 14 Jahren gegen Sparta Prag gehabt. Dann hast du Anfang November Atalanta und weißt auch schon mal, wie spät es ist. Und ich glaube, dass das schon auch dazu führt, du wächst ja auch damit rein. Du hast einfach gestern, finde ich, auch gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz stand, die einfach kaum Champions-League-Erfahrung hat. Ich habe irgendwo gelesen bei vor dem Realspiel, dass allein Luka Modric mehr Champions-League-Spiele hat als der gesamte VfB-Kader zusammen. Also das ist schon krass.
Ja, zu Juventus Turino ganz kurz, weil du es gerade erwähnt hast, ich habe gerade nachgeguckt, nach 6 Ligaspielen Torverhältnis 9-0.
Oh. Okay.
Ach, ja, okay.
Ja, also
die haben dich eigentlich reingeholt, um Mut zu machen. Was ist das?
Ja, gut, es ist ja 9 nicht so wahnsinnig viel vorne, ja. Aber 0 Gegentore in 6 Spielen ist schon ein Statement. Ja.
Und tatsächlich bin ich auch sehr angetan von Atalanta, nicht erst seit dem Europa League Triumph, sondern schon seit ein paar Jahren. Die machen mit Gian Piero Gasperini, ein sensationeller Name, ich finde, machen sie echt einen guten Job. Ja. Werden wir dann auch alles besprechen, wenn es soweit ist. Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, wenn wir es ganz einfach ausdrücken, David, der VfB braucht aus den 6 Spielen, die übrig sind, 3 Siege. um safe zu sein. Oder zwei Siege, zwei Unentschieden. Wir werden vermutlich auch reichen.
Sowas, eventuell reichen auch 8 Punkte am Ende, das weißt du nie, aber das ist so die Größenordnung, 8, 9, 10, ja.
Wird dann diese Quali-Runde eigentlich dann nochmal gelost oder gibt es da schon irgendeine Reihenfolge, dass irgendwie Platz 11 gegen Platz, keine Ahnung,
es ist dann spielt? Tatsächlich so, dass, und das ist der Grund, der mich bei dem PSG-Spiel, auch wenn es der letzte Spieltag ist, noch ein bisschen skeptisch macht. Es ist so, dass du dann quasi, nachdem die Liga-Tabelle feststeht, keine Auslosung mehr hast, sondern du hast wie so eine Art Turnierbaum. Platz 1 bis 8 gehen ja direkt schon ins Achtelfinale und da wird so eine Art Setzliste gemacht. Das heißt, ganz einfach ausgedrückt, wer nach der Ligaphase Erster und Zweiter ist, kann frühestens im Finale aufeinandertreffen. Okay. Du hast dann wie so eine Setzliste, 1 und 2 sind die beiden Enden und dann wird der Rest dann eben ausgelost. Dann gibt es die Playoffs und die Mannschaften, die die Playoffs erreichen und überstehen, treffen dann eben jeweils auf einen der ersten 8 im Achtelfinale dann. Das heißt, bei den Playoffs weiß ich nicht, ob da diese Setzliste dann auch gilt. Das konnte man noch nicht final lesen. Da wird sich vielleicht auch die UEFA nochmal überlegen, ob das gut ist, da vielleicht doch nochmal eine Auslosung mit reinzuschieben. Aber wenn es, sage ich mal, konsequent wäre, dann würde man sagen, dass auch in diesen Playoffs der 9. auf den 24. trifft, ne? Und so weiter, der 10. auf den 23. Okay. You name it. Das heißt, und deswegen wollte ich eigentlich auf das PSG-Spiel hinaus, das ist auch der Sinn dieser Reform, dass auch am letzten Spieltag für jedes Team noch möglicherweise was drin ist. Also dass es auch darum geht, sich eine Position rauszuspielen, dass auch die Spitzenteams vielleicht um 1, 2, 3 kämpfen. Und deswegen hat man das gemacht, weil ja in dem alten Modus, in den Vorrundengruppen war es oft so, dass nach 3, 4 Spieltagen teilweise die Gruppen schon komplett entschieden waren und dann haben die wirklich mit ihren B-Mannschaften gespielt. Und so will man zumindest dafür sorgen, dass bis zum letzten Ligaspieltag da Spannung erhalten ist. Ich bin selbst gespannt, wie sich das alles dann darstellen wird. Gut, dann packen wir die Rechenschieber wieder ein. Es war jetzt genug Mathe für mich, mein Kopf brummt. Wir fahren mal einen Jingle ab.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Und starten, Felix, mit der Youth League. Denn erstens hat die U19 des VfB gewonnen mit 3:0 gegen Sparta Prag. Zweitens war ein Felix Mahler vor Ort.
Mit einem Heiko Hinrichsen.
Wie war's?
Auf der Pressetribüne, die mir betitelt wurde als Knieprellungspressetribüne, also relativ enge Nummer da im Gazi-Stadion. War cool. Wirklich, Youth League war eine coole Erfahrung, waren auch ein paar Prag-Fans da, die ein bisschen Stimmung gemacht haben. Natürlich 12:30 Uhr Anpfiff auf den Dienstag, was waren es am Ende, ich glaube 1400 grob, die da waren. Ich glaube, vielleicht wird es ja bei einem 16-Uhr-Spiel ein bisschen besser, was die Zuschaueranzahl anging. Aber war ganz nett, am Ende hoch verdient das 13-0. Haben ein bisschen gebraucht, ein paar Chancen liegen lassen. An der zweiten Halbzeit diese eine schöne Tor von Penja gewesen, oder von Penner, wenn man so ausspricht tatsächlich, das bisschen die Sache gelöst hat. Und dann kamen noch 2 und 3 hinterher, auch verdient gewonnen. Durfte dann auch mit Nico Willig kurz 2, 3 Fragen stellen und der war auch total happy. Noch mal gesagt, dass sie jetzt auch so ein bisschen mehr angekommen sind in dieser Youth League. In Madrid hat er gesagt, nach dem Motto, ja, das war noch ein bisschen zu nervös, um eine Top-Mannschaft zu sein. Auch wenn sie da auch nur 1-0 verloren haben. Ist ja auch historisch. Der erste Sieg für eine VfB-Mannschaft in so einem Youth League-Turnier. Natürlich für die auch eine Riesengeschichte für die Jungs. Ist nochmal eine andere Geschichte als deren Jugendabteilung in U19. Hat auch erzählt, dass von Sparta Prag 1, 2 aus der zweiten Mannschaft dabei waren und sowas. Also nochmal eine ganz andere Härte ist. Und war auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden jetzt mit 3 Punkten aus 2 Spielen und auch natürlich schon Vorfreude auf Turin.
Ja, und auch weil Youth League muss man da nochmal, glaube ich, ein bisschen anders betrachten. Da ist es ja dann wirklich so, dass dann die Akademien ein Stück weit gegeneinander spielen. Und da ist, gerade wenn man in die Region Europa schaut, ist Sparta Prag schon so state of the art. Also es gibt ja so diese paar Fußballschulen, ne, die auch in Europa wahnsinnig bekannt sind, ne? Ajax ist immer so ein Ding, was genannt wird. In östlichen Teil von Europa ist es wirklich Sparta Prag, was wir machen. Dynamo Zagreb, Referenz an der Stelle auch gemacht, auch eine große Fußballschule. Und tatsächlich, wenn du diese Mannschaft dann eben Sparta Prag 3-0 schlägst, dann ist das schon auch ein Zeichen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man da auf jeden Fall aus VfB-Sicht mitnehmen kann. Und ich bin zum Beispiel echt gespannt, auch da, wieder ein Ticken anderer Modus. In der Youth League hast du ja die ersten 6 Spiele parallel, ne, zu den Profis. Da geht's dann eben auch noch nach Belgrad für die Mannschaft. Da bin ich sehr gespannt, auch gegen die Italiener. Und da ist das mit den Nachwuchsteams mal hü, mal hot. Ja? Also da ist eher in Mailand wird gut gearbeitet, bei Milan vor allem, die meine ich, die Youth League auch zuletzt gewonnen haben, wenn ich mich nicht täusche. Und sich eben auch da international zu messen, das ist einfach schon was ganz Besonderes.
Ja, und auch coole Namen dabei, auch von VfB U21, zwei, drei Spieler mitgemacht, von oben runtergekommen, die da schon alle 8 Drittligaspiele gemacht haben, 2 Tore, 2 Vorlagen bei einem Malanga war es, glaube ich, zum Beispiel, aber wirklich auch ein paar sich wieder ins, ja, Scheinwerferlicht gespielt wirkt. Der Penner, der auch schon bei dem Lautern-Testspiel sehr stark war, mit 2 Hütten dann gegen Sparta Prag. Fällt halt gerade der Name, wer das zweite gemacht hat, so ein bisschen Gerassi-Style, dreht einmal nach links, dreht einmal nach rechts und vorbei, so 2 Schlenzer, war er vorbei, lange Ecke, so ein bisschen Gerassi in Mainz damals, das 2:1 war es, glaube ich, aufs kurze Eck, also da haben auch schon so ein paar Leute ihren Stempel abgegeben. In der Defensive der Vierer, es müsste Scott gewesen sein, auch bockstark, da gab es schon ein paar Leute, die richtig auf sich aufmerksam gemacht haben und ich glaube, echt auch nicht verkehrt, so ein bisschen sprungbrettmäßig, weil am Ende des Tages schaffen es vermutlich nicht alle aus diesen U19 und U21 in den VfB-Kader direkt, aber halt vielleicht woanders.
Auch da werden wir das natürlich weiter beobachten. Auch da geht's für die U19 in der Youth League weiter, dann in Turin am 22. Oktober. Der VfB 2 in der Drittliga, wir hatten es in der Folge davor schon angesprochen, 1:3 unglücklich bei Hannover 96 2. Und am Wochenende geht's an die Bremer Brücke für das Regionalliga-Team, wollte ich schon sagen, für das Drittliga-Team, um Himmels Willen. Was ärgerlich ist, weil ich glaube, der eine oder andere Fan, ich glaube, einer steht auch neben mir, hätte sich überlegt, vielleicht nach Osnabrück zu fahren. Aber die Ansetzung ist ein bisschen blöd.
Ja, zeitgleich, ne?
Sonntag 19:30. Wenn der VfB in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim spielt, tritt der VfB 2 in Osnabrück an. Ja.
Vor allem auf Sonntag 19:30 kommst du ja eh schon gefühlt nicht drauf, dass du da irgendein Spiel anpfeifst auf Sonntag 19:30. Jetzt machen sie beide. Ja gut, dann geht's halt nicht an die Bremer Brücke.
Schade eigentlich. Es bleibt aber trotzdem abzuwarten, ob der VfB in Osnabrück das ganz große Glück findet. Schlagerreferenz, Haken dran. U17 hat ein großes Spiel am Feiertag. Das entnehmt ihr dann bitte der Tagespresse oder unseren Newsblogs. Donnerstag, Tag der Deutschen Einheit, 14 Uhr gegen die Stuttgarter Kickers. Fällt jetzt leider vor, nach unserer Aufnahmezeit. Deswegen könnt ihr da alles bei uns nachlesen rund um dieses Spiel der U17. Und die Frauen sind nach ihrem Remis in Offenbach auch wieder im Einsatz. Am kommenden Sonntag um 13 Uhr geht's gegen den FFC Wacker München. Wie kriege ich die Überleitung jetzt hin? Von Wacker zur TSG Hoffenheim. Keine Ahnung, wir gehen erstmal in die Werbung.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Sonntag 19:30, wir haben es schon angesprochen. Komische Zeit. Sonntagabend ist eigentlich so die Zeit für die großen Kultursendungen im Fernsehen. Und deswegen umschreiben wir dieses Spiel gegen die TSG Hoffenheim mal in Anlehnung an die ARD-Sendung mit Titel, Thesen, Torhüterduelle. Denn, ich glaube, das können wir direkt vorweg abräumen, auch wenn wir nachher noch unsere Player to Watch haben, Felix. Es wird natürlich darüber diskutiert nach der schweren Verletzung von Marc-André Ter Stegen. Wer ist die Nummer 1 im deutschen Tor? Und 2 Kandidaten stehen sich halt am Sonntag gegenüber.
Ja, die vermutlich beide zumindest mal nominiert werden. Wer dann spielt, ist dann die Geschichte von Julian Nagelsmann. Aber es wird wohl auch schon raus sein, bevor hier der Podcast erscheint. Donnerstag wohl die Verkündung. Mal gucken, wer es vom VfB noch so reinschafft. Aber natürlich gerade die Torwart-Diskussion interessant. Nübel gestern auch 1-2 Dinger wieder rausgeholt, dafür aber auch 1-2 Bälle hinten raus, die schwierig waren, sage ich mal. Bin sehr gespannt, was Nagelsmann macht. Vielleicht macht er es sich auch in Anführungszeichen einfach und beobachtet es halt. Einer kriegt ein Spiel, der andere kriegt das andere Spiel. Baumann, Nübel oder Zaubert hat noch wen ganz anders aus dem Hut, schickt einen Ortega auf einmal auf die Reise. Mal gucken.
Erwarten wir Herrn Nagelsmann am Sonntagabend im Stadion, David?
Glaubst du?
Ha. Also wenn ich Julian Nagelsmann wäre.
Muss eigentlich, oder?
Auch noch Ex-Club hoffen.
Dann würde ich ausnahmsweise auf den Tatort verzichten am Sonntag, würde ich sagen.
Nein, ich denke schon, dass er sich die beiden angucken wird. Und das kann man auch vorwegnehmen, die werden natürlich nominiert werden. Die waren ja schon beide dabei, als Ter Stegen noch gar nicht verletzt war. Also wieso soll jetzt einer rausfliegen? Vom Niveau her sehe ich sehr ähnlich. Beide auf einem hohen Niveau. Und vielleicht kommt es dann auch noch auf 1-2 Trainingseindrücke während des Lehrgangs an, falls er sich noch nicht festlegt vorab. Ist ein offenes Rennen, aber Nübel muss sich da auf gar keinen Fall verstecken.
Und Wenn ich Oliver Baumann höre, dann denke ich auch an das letzte Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Übrigens die letzte Bundesliga-Heimniederlage, wenn ich richtig bin. 2:3 und obwohl der VfB 2 Tore geschossen hat, hat Oliver Baumann da ganz verrückte Dinge gemacht, verrückt alles gehalten. Ein Elfmeter unter anderem von Dennis Undorf, meine ich.
Und auf Zeit gespielt.
Und auf Zeit gespielt und zwar von Minute 40 an gefühlt. Also das kann er auch. Der ist da schon so die ganz große Konstante. Und Konstanz ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man bei der TSG Hoffenheim gerade so vergeblich sucht. Unruhige Sommerpause, personelle Veränderungen, dann gab es am ersten Spieltag einen Heimsieg gegen Holstein Kiel und man dachte so, naja gut, das wird schon so eine solide Saison für Hoffenheim wie immer, aber irgendwie geht seitdem gar nichts und ich glaube, dieses Spiel gegen Werder Bremen vergangene Woche hat dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufgesetzt, ne?
Ja, also 3-0 geführt, zeigt ja eigentlich, welches Potenzial da ist. Nach einer Viertelstunde gab es einen Bruch nach einer roten Karte und trotz Unterzahl ist es natürlich dann heftig, wenn du dann in der nächsten halben Stunde 4 Gegentore kassierst. Das ist zu viel, das geht nicht. Also Mannschaft ist nicht gefestigt, aber hat Potenzial und ist deshalb schwierig auszurechnen und auf keinen Fall zu unterschätzen.
Und dürfen Europa League spielen, ne? Die haben nochmal 2 Tage weniger als der VfB. So ziemlich das Weiteste, was geht, glaube ich. Dienstag 18:45 und Sonntag 19:30. Ich glaube, viel mehr Ruhe kriegst du nicht in der englischen Woche oder in der internationalen Woche. Und Matarazzo hatte ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, ich hatte ihn sogar in unserer schönen Kicktipp-Runde, als erste Trainerentlassung. Also mal gucken,
Felix Mahler feiert schon.
Was da so passiert ab Sonntag. Es soll ja schon so ein bisschen wackeln, hat aber auch letzte Saison auch schon gefühlt 3-mal im Stück gewackelt und ist immer geblieben. Mal gucken.
Ich glaube, dass David dazu einen ganz interessanten Funfact parat
Nein.
hat. Hat er nicht. Wir wollen es natürlich nicht beschreien, aber ich meine, jeder kann das selbst recherchieren. Ich sag's mal vorsichtig, Sonntag 19:30 ist keine Anstoßzeit, die Herrn Matarazzo bisher viel Glück gebracht hat. Aber, und das muss nichts heißen, denn wir haben es gerade angesprochen, ich habe dieses Spiel gegen Bremen geschaut und der Bruch kommt natürlich mit der roten Karte gegen Sogi, der gesperrt sein wird. Aber was die davor abgefackelt haben, das war verrückt und das war richtig stark. Diese Mannschaft hat wahnsinnige Offensivpower, wenn sie denn will. Aber irgendwie, und das Gefühl habe ich bei denen einfach seit Jahren schon, sie rufen es einfach nicht konstant genug ab. Und das ist das, was ihnen halt einfach abgeht. Und deswegen, ja, ist die Stimmung dort auch so ein bisschen komisch. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen in den Medien dort im Kraichgau und das ist irgendwie alles ein bisschen schwermütig und das, obwohl die Mannschaft ja den Europapokal erreicht hat, in dem sie dabei ist. Also schwer zu greifen für mich, was da passiert ist im Sommer.
Ja, irgendwie auch Fans gegen Hopp irgendwie in der Form und hier mal ein Boykott und hier fangen wir doch wieder an. Ich glaube, auch gegen Bremen haben sie irgendwie irgendwann wieder angefangen mit Support, aber am Anfang ausgelassen die Nummer. Und gerade vorne stark, Hoffenheim generell ähnlich wie so ein Wolfsburg oder sowas hier und da mal. Eigentlich der Kader ist gut, der Kader ist teuer, aber es kommt nie so richtig am Ende was Großes bei rum, sag ich mal, bei Hoffenheim. Und hinten wird es halt schon teilweise ziemlich, ja, interessant. Also wenn dann irgendwie ein Grilic hinten drin spielen muss, die hatten sie ja im Sommer mit 2 Innenverteidiger war es, die durch einen Medizincheck gefallen sind. Und ich glaube, da wird es ein bisschen experimentell teilweise und natürlich dann gut für den VfB vielleicht, könnte vielleicht wieder ein Spiel werden mit vielen Toren.
Was es sein könnte, das hat uns Felix Mahler schon vor dem Wolfsburg-Spiel sehr gut gezeigt, was die Zahlen so hergeben und wie sich das möglicherweise dann niederschlägt im Spiel. Und dann würde ich sagen, bleiben wir doch direkt dabei und hören uns die Daten an.
Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Genau, wir gehen rein. Hoffenheim, Sonntag 19:30, aktuell Platz 8 gegen Platz 16. Schon ein deutlicher Unterschied, 5 Punkte trennen die beiden Teams aktuell. Schon angesprochen, Matarazzo wackelt vielleicht ein bisschen auf dem Trainerstuhl. In Vergleichen sieht man wie immer, dass der VfB, also diesen großen Bundesliga-Statistiken über die Saison gesehen, im Vergleichen, dass der VfB halt natürlich vor allem spielerisch top ist und besser ist als Hoffenheim zum Beispiel, auch mehr vom Spiel haben möchte. 60-47% Ballbesitz. Laufdistanz sind sie aber beide nicht so ganz überragend. Der VfB auf Platz 18 immer noch, Hoffenheim auf Platz 12. Natürlich aktuell trennen sie noch nicht so viel, sind erst ein paar Spiele, die sich zusammen addieren. Tore, VfB geteilt Zweitmeister mit den 14 Stück, Hoffenheim hat 9, 82-61 Torschüsse, auch das Platz 3 gegen Platz 11, auch das ein recht deutlicher Unterschied. Intensive Läufe und Sprinzen, so Geschichten, wird dann wieder ein bisschen schwächer. Da ist Hoffenheim sogar auf Platz 18, der VfB auf 16 und 14. Also da kann man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, da geben sie so ein bisschen die Hand. Da sind sie nicht so stark in den statistischen Werten. Zweikämpfe ist der VfB deutlich besser, dafür Hoffenheim im Kopfballduell ein bisschen besser. was die Gesamtgewonnen angeht. Passquote sind sie echt nicht schlecht, Hoffenheim. Da durfte ich ja bei Wolfsburg ein bisschen was Schlechteres vorlesen, auch vorhin bei Prag. Die haben auch 82%, der VfB 87%. Und Hoffenheim auch, da kann man ein bisschen drauf achten, haben sie nur 3 Punkte geholt. Erster Spieler gegen Kiel, die auch sogar in Unterzahl waren. Heißt auch logischerweise, jeder Rückstand wurde nicht mehr aufgeholt. 4-mal Rückstand, 4-mal Niederlage. Einen der beiden Führungen ins Ziel gebracht erst. Deswegen vielleicht gar nicht verkehrt, wenn der VfB wieder rauskommt wie die Feuerwehr, wie sie es oft tun aktuell, nach 4, 5, 6, 7 Minuten direkt treffen. Da sind sie auch bei der Ligaspitze. Beide 4 Tore erzielt in den ersten 15 Minuten. Da kommt kein anderer Bundesligist hin. Aktuell Hoffenheim kassiert generell am häufigsten zwischen 16 und 30. Der VfB weiterhin zwischen 61 und 75. Nur witzigerweise hilft es halt nichts, weil jetzt weder Hoffenheim noch der VfB eben zu diesen Zeiten großartig zuschlägt, selbst in Sachen Torerzielung. Gesamtbilanz 14 Heimspiele ist halt, ne, insgesamt auch ewige Tabelle, Platz 4 gegen 24. Es ist nicht das Bundesliga-Historie-Duell, sag ich es mal ganz, ganz leicht formuliert.
Zwinker-Smiley.
Ja, Zwinker-Smiley. 7 Siege, 4 Unentschieden, 3 Niederlagen, also positiv für den VfB, die Heimbilanz. Letzte Heimpleite haben wir angesprochen. Das 2-3, davor waren es immerhin 6 Spiele am Stück, also 6 Heimspiele am Stück, ungeschlagen gegen Hoffenheim. Also ich glaube, da kann man schon sehr positiv sein für den Sonntag oder hoffnungsvoll sein für den Sonntag.
Ich glaube, man kann auch deswegen positiv und hoffnungsvoll sein, weil der Kapitän die Mannschaft aufs Feld führen wird, David. Atakan Karasor, wir haben es in der Folge davor mit Dirk Preis ausführlich besprochen, all das, was sich in Wolfsburg abgespielt hat, du hast es live miterlebt. Hast du mit der Entscheidung gerechnet oder war dir das klar, dass das so kommen wird, weil es eigentlich gar nicht anders ging?
Nein, klar war es tatsächlich nicht, weil du ja bei so Einsprüchen selten recht kriegst, was auch ein Stück weit in der Natur der Sache liegt. Die Sportgerichte versuchen natürlich da keine Präzedenzfälle zu schaffen, keine Türen zu öffnen und deshalb ist es da immer sehr unwahrscheinlich, dass man da recht kriegt. Aber in dem Fall war die Sachlage halt so klar. Und die Bilder lassen so wenig Spielraum für eine zweite Meinung, gar keine. Die Aussage vom Schiedsrichter gibt's noch, Sven Jablonski, der gesagt hat, klarer Fehler. Und da glaube ich, dass es in dem Fall dann fürs Sportgericht, für die Sportart insgesamt gut und richtig war, die Entscheidung so zu treffen. Ging nicht anders.
Ja, das ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gehofft, aber nicht damit gerechnet, weil ich genau wegen dieses Präzedenzfalls gedacht habe, boah, wenn du jetzt theoretisch dafür sorgst, dass jedes Wochenende 20 Einsprüche eingelegt werden. Aber in dem Fall war es wirklich so klar. Und ich glaube auch, dass wirklich die Tatsache, und da spreche ich gerne nochmal Respekt aus an der Stelle, dass Sven Jablonski sich direkt hinterhergestellt hat, überall das geäußert hat, offensiv damit umgegangen ist. Auch weil er vielleicht auch möchte, dass ihm in Zukunft in so einer Situation auch geholfen wird. Ich glaube, das ist ein großer Faktor gewesen, weil da wurde komplett direkt alles ausgeräumt. Ja. Und da war eigentlich klar, wenn das DFB-Sportgericht diesem Einspruch nicht stattgeben würde, dann würde, glaube ich, keiner die Welt mehr verstehen. Es versteht sowieso kaum einer mehr die Welt rund um den Videobeweis nach dem Spiel in Wolfsburg. Und wenn die Entscheidung jetzt auch noch so ausgefallen wäre, ich glaube, dann hättest du direkt wahrscheinlich den Laden dicht machen können.
Dann wären wir auch kurz vor Doppelbestrafung. VfB spielt 30, 35 Minuten in Unterzahl in Wolfsburg. Das ist unverdient. Eigentlich hätten die Wolfsburger, sind eigentlich fast bei Dreifachbelastung, weil erstmal war sie falsch, dann noch für den falschen Gegner und dann noch ein Spielsperre obendrauf. Also ich glaube, geht schon absolut in Ordnung, dass das Ding zurückgenommen haben.
Könnte er vielleicht am Sonntagabend so einen ausgerechneten Moment geben. Aber das
ja, Karasso nie in seinem Leben getroffen gefühlt beim VfB. Irgendwann in der zweiten Liga mal bei diesem 6-0 Nürnberg, glaube ich, getroffen. Das war's
in Münster
dann.
Durfte er einen Elfmeter schießen.
Ja, ist ein Elfmeter, deswegen ein bisschen außen vor. Aber das wäre natürlich, ja, das wär gut, ja.
Damit wären wir bei den Spielern, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt. Felix, dich machen wir am Schluss, damit wir da die Klammer schön haben. Das habe ich mal gelernt in der Journalistenschule. David, wen hast du dir rausgesucht? Welchen Spieler sollte man besonders im Blick behalten?
Ja, du hast die Offensive schon angesprochen, die wirklich breit aufgestellt ist und gut ist. Und da gilt's auf den Adam zu achten, auf den Adam
Ložek,
genau. Kommt mir nicht über die Zunge. Ja, seines Zeichens tschechischer Nationalspieler, in der Vorsaison deutscher Meister mit Bayer Leverkusen und da immerhin 23 Mal zum Einsatz gekommen. Also meistens natürlich von der Bank, aber das ist jetzt nicht niemand. Übrigens davor bei Sparta Prag viele Jahre. Und hat sich jetzt gefangen, ist am Anfang nicht so gut reingekommen in die Saison, aber hat jetzt zweimal von Beginn an gespielt, kommt jetzt eher so als hängende Spitze, da mit viel Wucht von hinten und entwickelt da viel Torgefahr. Also Achtung, Hoffenheim hat für den, muss ich gucken, 17 Millionen plus Boni gezahlt. Das ist dann nicht mehr weit weg von Kategorie Demirovic. Also da ist schon Qualität da. Achtung, ja.
Definitiv. Ich habe so einen Spieler, der ja jetzt in der Bundesliga schon länger bekannt ist und der auch dem VfB schon wehgetan hat. Marius Bülter. Habe ich mir tatsächlich überlegt, als ich dieses Bremen-Spiel gesehen habe, weil ich mir eigentlich sicher war, A, sie gewinnen das nach der Anfangsphase und B, der Bülter, der war gefühlt aufgezogen wie so ein Duracell-Hase und wollte da also unbedingt das Spiel gewinnen. Am Ende hat es trotzdem nicht gereicht, aber wir erinnern uns, lange ist's her, 2:1 Niederlage auf Schalke.
War das der Hackentreffer?
Im Bundesliga-Abstiegskampf. Da war Bülter nämlich zur Stelle, genau, mit der Hacke und hat da dem VfB richtig wehgetan und ihn richtig nochmal unten reingedrückt. Gerade wenn ich das so sage, da fällt es mir, also, ne, wo sind wir jetzt eigentlich gerade?
Ne? Da sind wir wieder, ne? Champions League.
What a difference the time makes. Das ist schon verrückt. Jetzt sind wir ganz woanders. Und trotzdem, und genau deswegen habe ich ihn mir rausgesucht, Marius Bülter ist ein richtiges Arbeitstier. Ja, der, auch wenn er gegen den VfB mit der Hacke getroffen hat, der arbeitet Fußball, der hat unbedingt einen Willen, den sieht man ihm, glaube ich, auch so im Gesichtsausdruck manchmal an. Und einer, der einfach in Form ist, weil er zuletzt auch getroffen hat, ist bei Pellegrino Matarazzo sehr, sehr oft am Start. Und ich glaube, das ist halt so ein Spieler, den sie brauchen, vor allem in der Situation, in der sie gerade stecken. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut mit Adam Lozek, ne? So wie du gerade gesagt hast, David, ne? Der eine so, also variieren viel, wechseln viel auch die Position. Wo da übrigens dann auch Platz für so ein André Kramaric sein soll, schließt sich mir nicht. Aber das ist ein Spieler, und ich finde, das ist was, womit der VfB so ein Ticken Probleme gehabt hat bisher in der Saison, ne? Also diese, ich sag's jetzt mal ganz salopp, diese stinknormalen Bundesligaspieler, so diese, die quasi wie Mainz, sowas, ne? Ja. Die dir dann einfach mal schnörkellos einen mit dem Kopf reindrücken, und da ist er eben auch dazu in der Lage. Für den VfB wird es wahnsinnig wichtig sein, da die Antennen oben zu haben.
Ich finde es gut, ich beschreibe jetzt Spieler öfter einfach nur als Mainz. So einfach so für den Vergleich.
Ja, es ist entweder Mainz oder Augsburg. Das ist immer so das, was bei mir dann irgendwie rauskommt. Ja, ja. So, oder Hashtag Freitagsspiel oder sowas. Ne?
Okay. Ja, finde ich gut. Lozek auch ein sehr interessanter Spieler. Bei dir auch Bülter, einer, der für die besonderen Momente da ist. Weil sie sind ein Elfer da in 90 plus 12 in Mainz zum Beispiel. Auch wenn es nicht mehr gereicht hat, aber natürlich Schalke ein bisschen am Leben gehalten damit. Und bei mir, wir haben es schon angekündigt, ist Baumann. Eben für die Diskussion, auch für die 90 Minuten dann am Sonntag und danach halt noch ein paar Trainingseinheiten und ein paar Spiele für die Nationalmannschaft. Mal gucken, wer sich da noch mehr auszeichnen kann. Und ich glaube, gerade am Sonntag werden die beiden heiß drauf sein, dass vielleicht einer das Tor mal ja zu Null hält.
Ich glaube nämlich, Oliver Baumann ist deswegen halt auch interessant, auch in Verbindung mit diesen Blitzstarts, die wir hatten vom VfB. Also der VfB, das ist ja mittlerweile fast schon ein Markenzeichen, bis auf das Spiel in Wolfsburg, fast immer losgelegt wie die Feuerwehr, oft in den ersten 10 Minuten schon getroffen, teilweise nach 15, 20 Minuten schon 2-0 geführt. Das wird am Sonntag wichtig sein. Also nicht zwingend, dass du 2-0 führst, aber wichtig wird sein, dass du vorne eiskalt bist. Weil wenn du Oliver Baumann einmal warm schießt, dann hat er so seine speziellen Abende. Und deswegen, darauf wird's ankommen. Also, ne, ob du dir die Chancen erspielst, ist das eine. Das haben wir in der zweiten Hälfte gegen Sparta Prag gesehen. Das hat nicht immer so funktioniert. Aber wenn du die Chancen hast, solltest du sie nutzen. Weil wenn du 2-3 Situationen hast, wo du 1-1 bist und Baumann nimmt ihn dir weg, dann verzweifelst du an ihm. Und dann kriegst du möglicherweise so eine Wiederholung von dem 2-3 in der vergangenen Saison. Und das sollte eigentlich nicht passieren.
So
eigentlich.
Ein bisschen wie ein Handballtorwart, der ja deinen Lauf kriegt und einen Flow, alles rausnimmt.
Andi Wolf gegen Spanien. Mhm. Sowas, ja. Die Kategorie meine ich. Und dazu ist Baumann tatsächlich in der Lage. Und ich bin sehr gespannt, wie die beiden Keeper generell auftreten. Ich glaube, sie werden beide zu tun bekommen. Und dass es dieses Spiel jetzt direkt vor der Pause gibt, könnte man eigentlich gar nicht besser skripten. Tipps?
Soll ich anfangen?
Naja, klar.
Dann gehe ich, glaube ich, direkt mit dem risikoreichsten Tipp rein, weil ich habe das Gefühl, die sind wieder angestachelt. So ein bisschen wie nach Madrid. So ein bisschen dieses, ne, sich belohnen Ding und sowas. Hoffentlich haben sie hier und da auch mal ein paar Hütten eingeschenkt. 5-1.
Ja, gut. Da können wir jetzt, eigentlich nur verlieren.
Wir könnten jetzt 6-1 sagen, aber das machen wir nicht.
Das ist ein Statement. Dramaturgisch hätte ich ihn als letztes fragen sollen eigentlich.
Ja.
Was sagst du, David?
3-1. Ich glaube, das ist Gewinn, aber dass es eine Weile offen sein wird und dass es dann in der zweiten Hälfte entscheiden. 3-1.
Ich tippe mal wieder nach Wunsch. Und mein Wunsch ist, dass Alex Nübel am Sonntag die Null hält. Deswegen sage ich 2-0. Gut, bleibt uns eigentlich nur noch darauf aufmerksam zu machen, dass ihr wie immer kommentieren könnt, Sternchen geben, Herzchen geben, Daumen nach oben, Aubergine-Emojis, alles, was euch so einfällt. Auf den verschiedenen Kanälen, Facebook, X, Insta, WhatsApp, da sind wir auch unterwegs, da gehen auch noch ganz andere Emojis, habe ich mir sagen lassen. Da sind wir für euch da, nehmen euch natürlich mit, das gesamte Wochenende wird ein langes Wochenende, bis zum Spiel muss man echt eine Weile warten, Sonntag 19:30 Uhr, aber dann lest ihr bei uns alles, nicht nur zum Spiel der Profis gegen Hoffenheim, sondern natürlich auch zum Drittligaspiel des VfB 2 in Osnabrück. Und dann ist Länderspielpause, Felix, und dann hast du ein bisschen Zeit, mal ein bisschen in Ruhe auszuholen, zu gucken, wo der VfB so steht, ne?
Ja, leider ohne dich.
Ja, da bin ich nämlich auch nochmal weg. Aber ich glaube, David ist wieder am Start und das wird auch wieder eine illustre Runde. Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch dann zu hören. Danke euch, danke David.
Danke Christian.
Felix.
Gerne.
Habe die Ehre und wir gehen raus mit dem Kapitän des VfB Stuttgart, der am Sonntag auf dem Platz stehen wird und er gibt die Marschroute vor für das Heimspiel gegen Hoffenheim.
Wir wollen am Wochenende ein Fest abliefern. Alle zusammen wieder, Sonntag 19:30 Uhr. Wir erwarten wieder jeden Einzelnen zu diesem Spiel. Genau dieselbe Atmosphäre am liebsten wie heute auch. Und dann wollen wir am Sonntag Gas geben zusammen.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.